Offen, tolerant und gerecht. So sollte eine Gesellschaft sein, in der die Würde des Menschen, jedes Menschen, an erster Stelle steht. Und Kirchen ein Safe Space, ein sicherer Raum ohne Diskriminierung. Weil das in der Realität oft leider anders aussieht, gibt es den Tag gegen Rassismus. Der ist heute. Und ob wir da auf einem guten Weg sind oder ob da noch viel passieren muss, das frage ich jetzt Nathalie Ehlert, Dozentin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Ruhr-Universität Bochum. Schönen guten Tag, Frau Ehlert.
Guten Tag, hallo.
Gerade in Kirche würde man ja jetzt eigentlich denken, hier regiert die Nächstenliebe, Diskriminierung und Ausgrenzung haben da keinen Platz. Wie sehen Sie das?
Für christliche Menschen, vor allem für christliche Menschen, die sich weiß positionieren, ist es mitunter schmerzhaft, sich mit Rassismus in kirchlichen Strukturen auseinanderzusetzen, weil das die eigene Vorstellung, das eigene Selbstbild so massiv stört, weil man immer denkt, der christliche Glaube würde vor Ideologien der Ungleichwertigkeit immunisieren. Es gibt so eine wirkmächtige Überzeugung unter Christinnen, sich auf der Seite des Guten zu verorten. Und dabei wird außer Acht gelassen, rassistische Machtverhältnisse sind strukturell überall in der Gesellschaft verankert, in unserem Wissen, in unserer Sprache, in unserer Sozialstruktur. Und es gibt keine gesellschaftlichen Teilbereiche, egal ob wir über den Wohnungsmarkt, den Arbeitsmarkt, Bildungs-, Justiz- oder Gesundheitssystem sprechen, die frei sind von rassistischer Diskriminierung. Und wenn es keine rassismusfreien Räume in Deutschland gibt, dann folgt daraus auch, dass Kirche ein Ort ist, wo Menschen rassistische Verletzungen erleben auf der einen Seite und auf der anderen Seite Menschen rassistische Zuschreibungen reproduzieren.
Da fehlt uns wahrscheinlich oft noch das Bewusstsein auch dafür. Sie forschen ja unter anderem auch zu rassismuskritischer Theologie. Worum geht es denn da und warum sind aus Ihrer Sicht diese Themen vielleicht auch so wichtig?
Also grundsätzlich ist Rassismuskritik eine Haltung gegen Rassismus. Bei gleichzeitiger Anerkennung, dass man als Person oder als Institution immer auch Teil der Verhältnisse ist, die man selber kritisiert. Und rassismuskritische Theologie zu betreiben, bedeutet anzuerkennen, dass Rassismus strukturell in Gesellschaft und Kultur verankert ist und dass Theologie und Kirche an der Produktion und Aufrechterhaltung solcher rassistischen Denkmuster beteiligt waren und gegenwärtig sind. Und was daran besonders wichtig ist, da denke ich auch gerade an Theologiestudierende in der Gegenwart, dass man diese Vorstellung aufgibt, dass die weiße deutsche oder die weiße neoeuropäische Theologie die normsetzende maßgebliche Theologie ist. Und was wir im Studium vielfach nicht kennenlernen, sind zum Beispiel Theologien des globalen Südens. Die verorten wir ganz gerne als kontextuelle Theologien und erheben uns dabei zum Standard und markieren andere Theologien als abweichende Theologien. Und Rassismuskritik versucht auch darauf hinzuweisen, dass alle Theologien kontextuell verortet sind und es keine Theologie ist, gibt, die maßgeblich ist für alle.
Also Theologien sind sozusagen ein Beispiel, woran man das vielleicht festmachen kann, wie Rassismus auch in der Wissenschaft reproduziert wird. Gibt es da noch weitere, vielleicht inhaltliche Beispiele auch für dieses Thema in der rassismuskritischen Theologie?
Absolut. Wenn wir auf theologisch oder kirchliche Texte gucken, die sich mit rassistischer Diskriminierung oder Ideologien der Menschenfeindlichkeit auseinandersetzen, dann wird häufig in kirchlichen Texten kommentiert, wir sollen Menschen, die rassistische Denkmuster haben oder von denen rassistische Diskriminierung ausgeht, schon zurechtweisen und sie darauf hinweisen, dass das im kirchlichen, christlichen Kontext überhaupt nicht geht, aber gleichzeitig sollen wir Barmherzigkeit walten lassen. Also das ist so ein ganz typisches Argumentationsmuster in der protestantischen Theologie. Wir sollen zwischen Person und Werk trennen. Und was diese Texte immer vergessen zu fragen ist, wie barmherzig kann dann zum Beispiel ein Mensch of Color sein, der von Rassismus betroffen ist, im Umgang mit Menschen, die Rassismus reproduzieren. Also viele kirchlich-theologische Texte, die sich mit Rassismus befassen, denken aus einer rein weißen Perspektive heraus und fragen nie, was es für Menschen of Color bedeutet, mit Botschaften der Entwürdigung konfrontiert zu werden. Und rassismuskritische Theologie versucht genau diese Sensibilität in die Theologie hineinzubringen und aus der Perspektive von marginalisierten und unterdrückten Menschen zu fragen, wie bestimmte theologische Grundsatzvorstellungen wie die Unterscheidung von Person und Werk, was die eigentlich aus einer rassismussensiblen Perspektive bedeuten.
Neben Ihrer wissenschaftlichen Arbeit führen Sie ja auch Workshops durch mit zum Beispiel Religionspädagogen und Pädagoginnen, um für dieses Thema zu sensibilisieren. Wie erleben Sie da die Reaktionen der Teilnehmenden? Sind die offen dafür?
Ja, ich gebe meistens Workshops für kritisches Weißsein oder Rassismussensibilität für weiße Menschen. Und wenn das Thema der weißen Privilegien, generell Weißsein oder Rassismus als gesamtgesellschaftliches System angesprochen wird, erlebe ich meistens ganz viele Abwehrmechanismen. Also ich habe da für mich mal so 6 Klassiker identifiziert. Der erste ist immer, es wird mit Farbenignoranz argumentiert oder dem Mythos der Gleichheit. Ich sehe keine Hautfarben, für mich sind alle Menschen gleich. Das ist ein Ablenkungsmechanismus, mit dem man dann das Thema Rassismus gar nicht mehr ansprechen kann. Oder Rassismus wird skandalisiert. Es ist immer schwer, gerade im deutschen Kontext Rassismus anzusprechen, weil aufgrund der deutschen Geschichte das Wort Rassismus ganz eng mit genozidärer Tötung von Menschen assoziiert wird oder mit rechtsterroristischen Brandanschlägen auf AsylbewerberInnenheime. Und das Benennen rassistischer Diskriminierung wird als skandalös diffamiert. Das möchte man ganz weit von sich wegweisen. Und der Rassismusvorwurf zählt als emotional schwerwiegender als das Verhalten, was den Vorwurf ausgelöst hat. Das ist so an Punkt 2 der Abwehrmechanismen. Drittens wird Rassismus in die Vergangenheit verschoben. Rassismus wäre durch Entnazifizierung und Demokratisierung überwunden. Oder es wird viertens argumentiert, in den USA ist doch alles viel schlimmer. Oder fünftens wird gesagt, warum sprechen wir nur über schwarze Menschen oder indigene Menschen oder Sinti und Roma? Weiße Menschen erleben doch auch Rassismus. Also da wird der Mythos des umgekehrten Rassismus wieder auferlebt. Und sechstens gibt es eine ganz klare Leugnung von rassistischen Strukturen und so eine weiße Solidarität, wenn Personen innerhalb oder außerhalb der Kirche bekannt sind, von denen rassistische Diskriminierung ganz klar ausgeht, dann wird häufig behauptet, das hätte die Person nicht gemeint, TäterInnen werden in Schutz genommen und da gibt es so ein weißes Bonding, um TäterInnen nicht zu identifizieren und nicht zu markieren. Und all das sind Akte von weißer Zerbrechlichkeit, die dazu dienen, so ein unbeschädigtes Selbstbild aufrechtzuerhalten.
Es ist also schwierig für die Menschen, sich selber damit auseinanderzusetzen, aber vielleicht auch anzuerkennen, dass man rassistisches Gedankengut einfach in sich hat. Das ist ja auch erstmal der erste Schritt. Was wären denn aus Ihrer Sicht mögliche weitere Schritte hin zu einer antirassistischen Kirche?
Da würde ich zwischen zwei unterschiedlichen Ebenen unterscheiden. Zum einen, was kann das Individuum tun? Das Individuum, das Teil der Kirche ist, ob hauptamtlich oder ehrenamtlich, Gemeindemitglied, kann sich mit den eigenen Rassismen auseinandersetzen, sich mit den Wirkweisen von Rassismus auseinandersetzen, Literatur von Menschen of Color lesen und ganz wichtig, zu der Anerkennung kommen, dass Rassismus nicht nur darin besteht, andere verbal herabzusetzen oder körperlich anzugreifen, sondern dass es auch so sein kann, dass Rassismus sehr subtil ist und in Form von sogenannten Mikroaggressionen existiert. Also so bohrende Nachfragen nach der Herkunft oder vermeintliche Annahmen über Begabung und Talente, die mit Abstammung und Herkunft verbunden sind, auch das ist Rassismus. Und wenn wir auf die institutionelle Ebene gehen, gibt es auch wieder ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Es muss völlig klar sein aus meiner Perspektive, dass niemand mehr in Deutschland Theologie studieren kann, ins Pfarramt, ins Lehramt oder auch in den Bereich der Gemeindepädagogik gehen kann, ohne sich obligatorisch in seiner Ausbildung mit Rassismus, Kolonialismus und anderen Formen der Unterdrückung auseinandergesetzt zu haben. Es braucht eine Anlaufstelle für rassistische Diskriminierung, die wir momentan zumindest in der evangelischen Kirche nicht haben. Und was ich mir auch wünschen würde, ist, dass wir eine aktivistische Kirche haben. Also eine Kirche, die sich mit lauter, ja, prophetischer Stimme einsetzt für einen antirassistischen Kampf und sich auch radikal ehrlich mit ihrer eigenen Verstrickung in Rassismusverhältnisse befasst und sich auch kompromisslos für diejenigen einsetzt, die täglich von rassistischer Diskriminierung betroffen sind. Und aus meiner Perspektive ist Kirche da noch zu leise. Also den aktivistischen Kampf an erster Stelle führt Kirche da nicht.
Dass auch die christlichen Kirchen in Deutschland kein diskriminierungsfreier Raum sind und wie es künftig noch besser werden könnte, das hat uns Nathalie Ehlert von der Ruhr-Universität Bochum erklärt, heute am Internationalen Tag gegen Rassismus. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Frau Ehlert.
Gerne, vielen Dank.